Wie kommt man auf die Idee, in einen Sidecar zu steigen und damit auch noch Rennen zu fahren? Bei Michel war das eine einmalige Sache und vor allem eine Schnapsidee. Nicht so bei unserem heutigen Gast Kevin. Er macht das auf WM-Niveau, ist in einem Elite-Team unterwegs und fährt sogar bei der Isle of Man im Beiwagen mit. Warum man das Ganze macht, was die Herausforderungen da sind und wieso er das nicht missen möchte, all das und noch viel mehr erfährst du in der heutigen Folge Gasgeflüster.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Und da sind wir und Michel, ein schönes Hallo und ich muss dir erstmal die Frage stellen. Hast du immer all das gemacht, was Mutti dir früher im Kindesalter gesagt hat, was du machen sollst oder eben auch nicht machen sollst?
Ganz sicher nicht, sonst wäre ich jetzt nämlich nicht hier mit dir zusammen am Gasgeflüster-Podcast-Stammtisch, denn vieles dessen, was wir in unserem Leben so gemacht haben, was hierher geführt hat, sei es Motorradfahren, sei es Eskapaden auf der Rennstrecke, sei es Unfälle und Geschichten, die wir erlebt haben, die wir hier erzählen können, haben Mutti mit Sicherheit nicht glücklich gemacht. Und wir haben ja auch schon die ein oder andere Anekdote hier im Podcast zum Besten gegeben, wo das völlig in die Hose gegangen ist und Mutti gar nicht amused war. Aber Jan, jetzt erklär mir doch mal ganz kurz, warum stellst du mir diese Frage, auch wenn ich weiß, warum du sie gestellt hast?
Weil wir ja heute einen Gast haben, wie ihr im Intro schon gehört habt und mit dem natürlich auch ein kurzes Vorgespräch geführt haben. Und da wurde schon aber deutlich, glaube ich, dass deine Mutti am Ende doch noch ganz schön Glück mit dir hatte, genauso wie meine mit mir. Denn unser heutiger Gast macht wirklich so komplettes Antiprogramm von allem. Wenn wir uns stolz fühlen oder stolz wie Maxe darstellen, weil wir irgendwo mal irgendwo runtergesprungen sind oder in Bosnien mit dem Moped über einen Baum gefahren ist, da lacht der Gast dreimal drüber. Denn ich glaube, nicht nur sein Hobby, sondern auch seine beruflichen Aktivitäten schreien tagtäglich nach Adrenalin-Input des Todes. Bloß, dass es hoffentlich niemals so weit kommt. Und damit will ich euch jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen, denn wir haben heute eine Premiere. Jemand, der deshalb für den Gasgeflüster-Stammtisch ganz besonders ist, weil er nicht unbedingt selbst Motorrad fährt, aber trotzdem mit beim Motorrad dabei ist. Und zwar geht es um das Thema Sidecar-Fahren. Und Michel, jetzt überlasse ich dir die nächsten Sätze, um das Intro noch ein bisschen schöner und gebührender unserem Gast zurecht werden lassend. Jetzt habe ich voll den Faden verloren mit einem Satz. Ihr wisst, was ich meine, Michel, leg los, die Lorbeeren gerecht werden an unseren heutigen Gast.
Absolut, denn nach 223 Folgen schließt sich endlich der Kreis zu unserer allerersten Folge, die da hieß Arschschleifen mit Horst und eine Geschichte erzählte, die ich erleben durfte in den Ende 2000, Anfang 2010er Jahren, und zwar als Passagier Seitenwagenrennen zu fahren. Und heute sitzt jemand mit im Boot, der das tatsächlich professionell macht. Und zwar dürfen wir vorstellen, Kevin Kölsch, WM-Fahrer, TT-Fahrer, Road-Racing-Gespannfahrer. Und damit herzlich willkommen, Kevin, hier bei uns am Gasgeflüster-Stammtisch. Schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich da sein darf, ja.
Kevin, du hast es eben vorher schon benannt, du machst nämlich nicht nur das Sidecar-Rennen, sondern auch sonst einige nervenaufreibende Sachen, würde wahrscheinlich der Otto-Normal-Hörer, Hörerin hier sagen. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wo wohnst du, was machst du, wie kamst du letztendlich dazu, in so ein Seitenwagenboot zu steigen?
Ja, zu mir, ja, Kevin, wie schon erwähnt, ich bin 28 Jahre alt, bin Soldat bei der Bundeswehr. Seit mittlerweile 9 Jahren Fahrweltmeisterschaft, die Isle of Man, alles, was es so an Road Race gibt, aber nur im Gespann. Also ich habe tatsächlich noch nicht mal einen Motorradführerschein. Ich bin zwar selber schon im Gespann gefahren, das geht alles. Ich kann auch Motorrad fahren, so ist es nicht, aber ich habe immer gesagt, ich lasse das mit dem Führerschein mal für die nach der Rennfahrerkarriere da sein. Ja, wie gesagt, bei der Bundeswehr, das fand meine Mutter damals schon spannend, als ich dahin bin. Als ich dann gesagt habe, ich verlängere auf 8 Jahre, fand sie es auch spannend. Als ich gesagt habe, naja, gut, dann machen wir jetzt insgesamt 22 erstmal und schauen dann, dass wir Berufssoldat werden. Ja, 2 Auslandseinsätze musste sie auch schon mitmachen und dann kam das Rennenfahren dazu, wo ich dann irgendwann mal immer höher gefahren bin und immer mehr gefahren bin, was sie, naja, immer so naja, akzeptierend mitgemacht hat. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich sie angerufen habe. Das war 2024 in Oschersleben. Also sie wusste, dass ich vorher schon immer mal mit dem Gedanken gespielt habe und auch schon Angebote hatte. Und ich habe sie glücklicherweise vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich habe sie angerufen und habe gesagt, plant schon mal nächstes Jahr Urlaub im Mai, weil wir fahren auf die TT. Und ja, sie ist dann mitgekommen oder sie ist letztes Jahr nur eine Woche gekommen. Dieses Jahr kommt sie alle 3 Wochen mit. Und wir haben sie dann, wie sich das gebührend gehört, fürs erste Mal direkt in Bray Hill gestellt bei unserem freien Training. Und sie durfte sich das dann direkt das volle Programm geben.
Absoluter Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Also ganz kurze Erklärung für die, die sich mit der TT nicht so auskennen. Bray Hill ist quasi das Abschussstück nach der Stadtziellinie auf der Isle of Man. Und da wird mit, weiß nicht, weit über 200 fahren da die Motorräder und auch die
Also wir
Gespanne.
fahren voll durch. Sechster Gang voll, kein Mal lupfen, 240 unten in der Kompression drinnen. Das geht da voll
Also
durch.
eine der spektakulärsten Stellen, die man sich so in Anführungsstrichen vorstellen kann. Ich kriege direkt Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich hatte das Vergnügen ja da schon die TT zu besuchen. Und damit sind wir aber eigentlich so ein bisschen bei deinem Highlight, das man so in der Seitenwagen-Fahrkarriere haben kann. Und du hast vorhin erwähnt, du bist 28 Jahre alt und ich habe recherchiert, dass du seit 11 Jahren im Seitenwagensport aktiv bist. Und du hast gerade auch gesagt, dass du keinen Motorradführerschein hast. Jetzt ist es für mich ganz, ganz schwer vorzustellen, wie man als jemand, der eigentlich keinen Führerschein hat, und Seitenwagen ist ja nun nicht das Nächste, auf das man kommt, wenn man sich mit Motorsport beschäftigt, ne? Ist ja schon eine Nische in der Nische. Wie kommt man denn als 17-Jähriger dazu, überhaupt in Kontakt mit dem Seitenwagensport zu kommen und dann auch noch zu sagen, ja geil, ich setze mich da mal nebendran rein und vertraue irgendjemandem, den ich überhaupt gar nicht kenne, während er Vollgas versucht, maximal schnell von A nach A zu fahren?
Ja, ist eigentlich bei mir angeboren gewesen. Ich war das erste Mal auf der Rennstrecke bei meiner Mama noch im Bauch. Bei meiner Familie war Rennsport immer eine Sache. Mein Vater war selber Beifahrer. Ich habe das jahrelang immer mitverfolgt, immer als kleines Kind mal vom Parc Fermé zurück zur Boxengasse oder so durfte ich ja mitfahren. Wollte das eigentlich immer machen und bin dann irgendwann in Oschersleben, durfte ich meine erste Taxifahrt mitmachen. Bin dann im 2015 die erste Taxifahrt mit so einem langen Gespann, was in der Weltmeisterschaft benutzt wird, damals mit dem André Kretschmer, mit dem deutschen Meister mitgefahren. Und danach ging das alles so seinen Lauf, bin dann das Jahr da drauf direkt eingestiegen in ein langes Gespann für die deutsche Meisterschaft damals. Hab mich auch direkt das erste Mal professionell auf die Fresse gelegt. Natürlich, wie das so ist, wenn man 17 ist. Man denkt, man weiß alles, kann alles und keinem kann einer was erzählen. Es hat mich im freien Training in Hockenheim tatsächlich 2 Kurven gekostet, um rauszufallen. Ich habe mir damals den fünften Nackenwirbel angebrochen. Witzigerweise konnte ich die Nummer von meiner Mama, die konnte damals nicht mit. Konnte ich auswendig, dann habe ich vom Streckenposten aus angerufen und habe gesagt, nee, mir geht's gut, alles super. Im Krankenhaus hat sich das ein bisschen anders herausgestellt, aber ja. Und dann hat sich das so durchgezogen. Ich bin dann irgendwann in der IDM gestartet, wollte dann irgendwann WM fahren, bin dann in die WM weitergegangen, habe dann, ja, ich glaube 2022 den größten Schritt gemacht, bin mit einem ehemaligen Weltmeister eingestiegen. Und seitdem war die Geschichte eigentlich relativ erfolgreich.
Also es ist ja völlig Wahnsinn. Du hast jetzt in so, keine Ahnung, 2 Minuten einen Abriss gegeben über eine Geschichte, die man wahrscheinlich über 3 Tage erzählen könnte. Und ich möchte deswegen nochmal kurz auf den Einstieg kommen, weil ich habe verstanden, alles klar, Motorsport, begeisterte Familie, regelmäßig an der Rennstrecke. Aber wie muss ich mir deine Kindheit vorstellen? Weil warst du davor schon so ein Adrenalin-Junkie oder war das einfach alles Latte oder war das immer dein großer Traum? Weil zu dem Schritt zu sagen, ich schaue dazu und ich steige da ein, ist ja doch nochmal ein kleiner Weg, den man da gehen muss, oder nicht? Also, wie kam es tatsächlich zu dem ersten Mal, zu dieser Taxifahrt? War das einfach, jemand gesagt, hey, fahr doch mal mit? Oder war das fest geplant von dir aus?
Also tatsächlich, so als Kind, ich bin Pocketbike gefahren, PW50 gefahren, also alles so an kleinen Motorrädern schon als kleines Kind im Fahrerlager rumgefahren, bis mittlerweile gibt es ja so Sicherheitsleute, die einem das Ding dann abnehmen. War auch damals schon so. Dann mussten das die Eltern mal wieder rauslösen, kommen gegen ein Bier oder sowas. Und da habe ich schon eigentlich das halbe Fahrerlager terrorisiert. Man wusste immer, dass ich wiederkomme, weil irgendwann war der Sprit ja leer, dann musste ich ja wieder zurück. Ja, und dann hat sich das so über die Schulzeit war es halt schwer möglich. Ich habe dann irgendwann mein Abitur fertig gemacht, hatte dann die Möglichkeit am Nürburgring in Oschersleben immer mal wieder, wenn ich dort war, halt durch die Kontakte, dass ich dann sagen konnte, ja, ich habe da jetzt mal Bock drauf. Ja. Ich habe mir eine Lederkombi ausgeliehen, ich habe mir einen Helm ausgeliehen und habe mich einfach draufgesetzt. Und gerade die Taxifahren sind ja nur sitzen. Also man sitzt und hält sich fest, obwohl es schon ein Kraftakt ist. Also viele Leute, die, ich habe schon viele Taxifahrten gesehen, die schiefgegangen sind, weil Leute das ein bisschen unterschätzt haben. Deswegen verleihe ich meine Kombis mittlerweile auch nicht mehr ganz so gerne. Aber ja, ich ja, habe mich da irgendwie am Anfang ganz, ganz passabel angestellt. Ja, und dann ist es halt durch den Beruf auch, also die Bundeswehr hat mir super Möglichkeiten gegeben, das als Sportförderung quasi durchzuziehen. Deswegen bin ich auch irgendwie geblieben. Also ich war da drin. Dann konnte ich Rennen fahren und hatte einen Beruf und es hat sich angeboten, dann einfach immer weiter damit zu machen. Und habe da halt super Support erhalten. Weil zeitlicher Aufwand ist natürlich nochmal, letztes Jahr war ich 22 Rennwochenenden weg. Das ist natürlich mit der TT dazu, das ist ein brutaler Zeitaufwand. Also da reden wir über 50, 60 plus Tage, die man braucht. Genau, und da, ja, wie gesagt, ich habe dann irgendwann halt einfach gesagt, ich will das jetzt mal machen. Ich will jetzt wissen, wie das ist. Das hat mir sau gut gefallen und ja, seitdem kriegt man mich eigentlich von den Dingen kaum noch runter. Oder jedes Jahr wurde es eigentlich mehr. Ich habe mir oft vorgenommen, weniger. Es wurde immer mehr. Es ist immer in eine Richtung gegangen.
Und wir haben jetzt von dir diese kleine, also eigentlich schon zwei Anekdoten gehört, die mit Unfällen zusammenhängen. Also deine erste freie Trainingsfahrt, die dich gerade zwei Kurven weit gebracht hat und dann auch das Beispiel mit den Taxifahrten, ich sag mal mit den Touristenfahrten. Und ich hatte ja vorhin schon angedeutet, ne, unsere erste Folge, die ist jetzt schon einige Jahre her und wir hatten in der Zwischenzeit nicht mehr das Thema Seitenwagenfahren. Und für diejenigen, die da draußen sind und sich das überhaupt gar nicht vorstellen können, sollten wir vielleicht mal ganz kurz umreißen, was das eigentlich ist, wie diese Mopeds aussehen, ne? Dass es um Dreiräder geht, das hatten wir schon gesprochen. Warum da zwei Leute drauf sitzen und was in Anführungsstrichen dein Job als Beifahrer ist. Und ich würde sagen, wir fangen einfach technisch an, beziehungsweise mit dem Einfachsten. Beschreib doch vielleicht mal ganz kurz das Motorrad, das Renngespann, mit dem ihr unterwegs seid, damit die Leute so ein Bild vor Augen haben, was das eigentlich ist, was da passieren muss. Und dann können wir ja eben auch so ein bisschen erklären, was dein Job als Passagier ist, wenn man das Ding maximal schnell im Kreis fahren möchte.
Ja, also die meisten Leute kennen auf jeden Fall schon mal Straßengespanne. Man kann sich das circa wie ein Straßengespann vorstellen, alles aber auf maximal 50 Zentimeter hoch. Wir haben zwei verschiedene, also wir haben für die Isle of Man haben wir nochmal ein extra Gespann mit einem kürzeren Radstand und einem Stahlrahmen, weil wir auf diesen langen Gespannen fahren wir einen Monocoque aus Flugzeugaluminium, quasi Formelwagentechnik. Auch mit sehr breiten Reifen. Danach, da an der Seite dran ist der Beiwagen. Wir fahren mit Yamaha 6, also in meinem Beispiel fahren wir mit 600er Yamaha. Wir fahren aber generell in diesem Supersport-Segment. Also Tausender sind leider, oder Gott sei Dank, ich bin eigentlich froh drüber, das sind sie ausgestorben. Genau, und das ist alles ultra flach und als Beifahrer hat man so eine, ja, was ist das, 50x50? Carbon-Plattform, auf der man dann quasi sein Gewicht von links nach rechts beziehungsweise von vorne nach hinten, je nachdem, verlagern muss, um den Schwerpunkt des Motorrads dahin zu lenken, wo das Motorrad hinfahren will. Dadurch, dass ein Gespann asymmetrisch ist, also wir haben auf einer Seite den Beiwagen, fährt sich eine Linkskurve anders als eine Rechtskurve. Auf Rechtskurven müssen wir über den Motor beziehungsweise über den Fahrer und den Hinterreifen drüber. Deshalb, da der Aufbau höher ist, auf der linken Seite ja, ist quasi der Arsch direkt am Boden. Deswegen haben wir auch, also jeder Beifahrerlederkombi oder jeder, der mal einen Beifahrer sieht, der wird sehen, der hat so einen schönen Knieschleifer am Hintern, weil ja, auf Dauer werden Lederkombis dann doch teuer. Deswegen bietet sich das an, dann mal so einen Knieschleifer da drauf zu knallen. Genau, und das beschreibt es eigentlich. Und es ist eigentlich eine Symbiose, die man sich vorstellen kann wie ein 50-50. Ich habe jetzt neulich noch am Pannonia-Ring schön erfahren, was passiert, wenn ich, wenn die Bremsballons und ich einen kleinen Fehler machen, weil dann fährt das Gespann nicht mehr nach links, dann fährt es geradeaus und blockiert. Ja, also es ist eine Symbiose zwischen Fahrer und Beifahrer. Man muss sich da unfassbar gut verstehen. Beide müssen sich gegenseitig unfassbar gut vertrauen. Und ja, gerade wenn es halt am Limit ist, ist es schon harte Arbeit.
Boah, also gibt so viele Anknüpfungspunkte. Ich möchte aber ein Thema, bevor wir das vergessen, nochmal aufnehmen. Du hast vorhin gesagt, du bist dann in Oschers Leben das erste Mal professionell gecrashed. Möchte ich kurz mal die Definition klären. Wie crasht man denn professionell und was wäre der amateurhafte Crash?
Nee, also es war in Hockenheim. Ja, so professionell war das eben nicht. Ich bin damals in absolutem Übermut mit meinen jungen, zärtlichen 17 Jahren oder war ich da gerade 18, bin ich ins freie Training rausgefahren. Hinter mir war der mehrfache deutsche Meister, der mittlerweile Weltmeister geworden ist. Und auf einmal waren dann doch die Hosen etwas voll. In Hockenheim, zweite Kurve, in die dritte Kurve ist eine Rechtsende links. Ich wollte von rechts nach links mich bewegen, habe den Griff verpasst und bin eigentlich total unspektakulär einfach nur hinten rausgefallen. Also es war eigentlich gar kein Crash. Crash hatte ich auch, aber das war eigentlich einfach nur eigene, ja, Doofheit, Unerfahrenheit, vielleicht abgelenkt von anderen Einflüssen, weil ich einfach nervös war, unfassbar nervös war, dass ich halt was falsch mache. Was ich dann ja auch sehr gut hinbekommen habe. Aber es hat mich auch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass es halt doch nicht alles so leicht ist. Und von außen sieht das immer so simpel aus. Aber ja, man kann sich da schnell mal vertun.
Möchte ich schon mal widersprechen. Ich finde, es sieht von außen überhaupt nicht simpel aus. Also ich denke mir jedes Mal, wenn ich das sehe, wie die Jungs und Mädels da hinten drin hängen, mit wie viel, also den ganzen Fliehkräften, die ja arbeiten müssen, da dann schnell rüber und dass man da mal den Griff verpasst. Wundert mich ehrlich gesagt gar nicht so doll. Aber Michel, du wolltest jetzt direkt eine Anschlussfrage stellen.
Ja, die sich für mich eigentlich aufdrängt, ne? Weil du jetzt ja gerade beschrieben hast, du hattest die Hosen gestrichen voll, ne? Warst dann doch extrem beeinflusst und vielleicht auch gestresst auf eine gewisse Art und Weise. Und dann fällst du in der zweiten Kurve raus und brichst dir einen Wirbel an. Da frage ich mich natürlich dann direkt, warum steigt man überhaupt wieder ein? Weil ich sag mal, diese Nervosität, diese Anspannung in Kombination mit dem wahrscheinlich dann doch schmerzhaften gebrochenen Wirbel könnte ja eigentlich dazu führen, dass man sagt, ja, okay, ich habe es versucht, war übermütig, habe das völlig falsch eingeschätzt, ist doch nichts für mich, ich gehe lieber Schach spielen. Also, was hat dich dann motiviert zu sagen, ja gut.
Ja, ich glaube, das ist bei jedem Sport irgendwie ja so das Ding, wenn man was gerne macht und auch die Möglichkeit dazu hat, das auszuüben, dann möchte man das natürlich sich auch selber irgendwo beweisen. Ich war schon immer ein Mensch, der unfassbar ja, kompetitiv war. Also ich wollte immer der Schnellste oder der Beste sein. Und für mich war halt diese Option, das alles stehen und liegen zu lassen, nicht so das Ding. Ich habe dann zwischenzeitlich noch mal ein bisschen Pause gehabt, beziehungsweise keine volle Saison gefahren, weil ich mein Abitur fertig gemacht habe. Kann man sich vorstellen, einfach Schule ging halt vor. Und dann habe ich die Möglichkeit aber wieder bekommen, wieder in der IDM einzusteigen. Und ja, ich saß halt dann irgendwann wieder ausgeheilt auf dem Motorrad drauf, hatte auch da die Hosen gestrichen voll. Dieses Mal ging alles gut. Und dann ging das so weiter und die Nervosität, ich glaube, vor so einem Rennen, das wird nie aufhören. Also ich bin auch froh darüber, dass es nie aufgehört hat, weil das gehört irgendwie auch dazu. Also dieser Adrenalin, dieses nervös vorher sein, hoffentlich mache ich keinen Fehler, hoffentlich macht jemand anders keinen Fehler, hoffentlich läuft alles gut, wie man es geplant hat. Wir haben auf den Dingern keine Kommunikation. Das heißt, wir reden vorher über vielleicht einen Plan, den wir haben. Und dann hoffst du einfach, dass das klappt. Und wenn das halt nicht klappt, dann ist das halt manchmal dann, ja, geht das halt nicht so auf, wie man sich das erwünscht.
Du hast jetzt Kommunikation zwischen Fahrer und Beifahrer angesprochen. Und was ich auch weiß, ist, dass man als Beifahrer, die sind ja, weil es ja so, ne, mit einem gewissen Risiko verbunden ist und auch eher auch wenn du das mit den 50% beschrieben hast, so der passive Teil, also du drehst ja quasi nicht selber am Gas, sind Beifahrer und Beifahrerinnen, gibt es ja auch eine ganze Menge im Seitenwagensport, ein gefragtes Gut. Wie muss man sich denn so, ich sag mal, das Harmonieren zwischen Fahrer und Beifahrer vorstellen? Gibt es da große Unterschiede? Vor allen Dingen bist du jetzt ja auf einem professionellen, hochprofessionellen WM-Niveau unterwegs gewesen. Kann man als Beifahrer mit jedem Fahrer oder umgedreht? Oder gibt es dann irgendwann auch mal einen Schlag auf den Helm, weil du sagst, das hast du jetzt aber scheiße gemacht, beziehungsweise umgedreht, ne, dass er sagt, du bist einfach viel zu langsam da hinten im Boot, beweg dich mal schneller, du bremst uns ein. Wie muss man sich denn diese Beziehung zwischen Fahrer und Beifahrer vorstellen, die ja nicht nur technischer Natur ist, sage ich jetzt mal, und in Form von Bewegung auf dem Motorrad?
Also ich hatte das große Glück, dass ich nie zu langsam war. Also außer vielleicht dieses eine Mal in Hockenheim, danach ging es eigentlich bergauf. Ich habe meine Fahrer immer pushen können. Generell würde ich sagen, man muss persönlich gut klarkommen. Also man muss einfach das Ding angehen wie zwei gute Freunde, beste Freunde, die halt zusammen Bock haben, schnell zu fahren. Jeder hat seinen Job. Ich kann keinen Einfluss darauf nehmen, was der Fahrer macht. Deswegen, so blöd sich es anhört, aber irgendwo ist es nicht mein Job und auch nicht meine Aufgabe, mir darüber im Kopf zu machen. Wenn er einen Bremspunkt verpasst, denke ich mir halt, vielleicht dann schlecht jetzt für mich, aber er muss halt auch nicht drüber nachdenken, ist er jetzt schon links oder ist er noch drauf? Oder also gerade wenn man auf dem ganz oberen Niveau fahren will, dann darf man über den anderen nicht nachdenken. Also der Fahrer fühlt mich im besten Fall nicht und ich weiß einfach, also irgendwann baut sich das natürlich auch auf. Wenn man viel miteinander fährt oder jahrelang miteinander fährt, dann hat man das irgendwann im Kopf, was der andere jetzt machen wird. Also man fühlt schon aus der Kurve raus, man sieht kurz, sind wir nah an einem Vordermann dran, werden wir überholen. Das weiß ich schon genauso, wie wenn er den Entschluss dazu fasst.
Jetzt wird ja diese Regel, dass man nicht miteinander kommunizieren darf, irgendwo ein bisschen alt hergeholt sein. Gibt es da Bestrebungen, das zu ändern und würdest du das befürworten? Weil ich mir so denke, du hast gerade gesagt, am besten. Auf gar keinen Fall sagst du, wieso? Weil
auf gar keinen Fall. Ich würde ihn so oft anschreien, dass er dafür eine Scheiße verzapft. Und er wird wahrscheinlich das Gleiche zu mir tun. Nein, ich glaube, also ich persönlich für mich bin da, ich bin ausgelastet auf dem Motorrad. Also ich brauche jetzt nicht noch einen, der mich voll quatscht. Und also ich könnte es mir nicht vorstellen. Ich habe es auch nie anders gelernt. Vielleicht wäre es erstrebenswert dafür, sage ich mal, Anfänger, und das gilt Fahrer, Beifahrer, ist egal. Also ich bin selber schon ein paar Mal gefahren und klar, ich kenne die Linie, aber ich bin auch kein 24/7 Fahrer. Da müssen wir meine Freundin fragen, die ist auch Beifahrerin. und die durfte mit mir Vorlieb nehmen und muss, also wir haben so ein schönes Video mit einer 360-Kamera. In der ersten links ist die dermaßen gegen den Kotflügel gescheppert. Aber nicht, weil sie ein schlechter Beifahrer ist. Im Gegenteil, sie ist unfassbar gut. Also sie fährt auch in der WM und ziemlich weit oben dabei. Es war einfach, weil ich viel zu viel gebremst habe. Weil ich halt einfach auf die Bremse gehauen habe und sie damit gar nicht gerechnet hat, dass jemand so früh bremst. Von daher, da ist das vielleicht cool, wenn man das quasi am Anfang hätte. Aber ich glaube, wenn man irgendwo am Limit fährt, dann hat man die Zeit und den Kopf nicht dafür. Also ich glaube, dann ist es ganz gut, dass jeder sein Ding macht. Und klar, danach spricht man darüber. Und das Schöne ist ja auch, man erlebt alles zusammen. Gerade wenn man was Gutes hat, aber auch was Schlechtes oder auch, es passieren auch lustige Momente. Also ich habe es mal gehabt, Beifahrer kann relativ viel Einfluss auf so ein Gespann nehmen. Wir waren in Donington Park, sind oben auf die Gegend, gerade geht so ein leichtes Stück berg hoch. Und ich bin abgerutscht von der Fußraste und habe halt voll hinten, also wir haben hinten, muss man sich vorstellen, ist so eine kleine Ecke für den einfach nur als Hilfe eigentlich. Das will man eigentlich nicht hintreten, weil es drückt das Vorderrad immens hoch. Ich bin abgerutscht und voll da reingelatscht. Dadurch hat es das Vorderrad extrem geliftet. Und wir sind geradeaus ins Kies gefahren. Und später kam dann der gute Benny zu mir und sagte, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe so viel Vorderradgrip verloren. Ich habe gesagt, vielleicht weiß ich, was passiert ist. Weich. Also das sind auch die witzigen Momente, die man dann zusammen erlebt. Weil es sind, der eine macht einen Fehler, der andere fühlt es halt. Also das gehört einfach dazu und das ist auch das Schöne, weil man es halt teilen kann.
Krass, also ich finde es wahnsinnig faszinierend, was du da schilderst, auch dass du sagst, hey, man hat gar nicht so sehr die Zeit dafür. Das zeigt ja erstmal auch, wie ihr da so eingespannt seid und was dann da offensichtlich auch bei dir irgendwie alles passiert. Wenn du jetzt gerade, machen wir vielleicht mal kurz den Schwenk auch zu, du hast ja offensichtlich auch die Fahrer gewechselt. Wie seid ihr denn da am Anfang reingegangen, um euch da einzugrooven? Und was sind denn dann so Absprachen, die ihr auch trefft? Weil ich kam jetzt auch gerade so da drauf, du hast gesagt, deine Freundin ist auch Sidecar-Fahrerin oder sitzt da im Boot oder Beiwagen, wie auch immer man das nennen möchte. Du bist jetzt mal, du sitzt jetzt hier quasi vor mir. Ich kann jetzt nicht deine komplette Körpergröße abschätzen, aber wenn du auch noch sagst, bei der Bundeswehr bist du sicherlich kein absoluter Schmalhans, sondern wahrscheinlich schon in der Gewichtskategorie eher höher als jetzt beispielsweise deine Freundin. Ist das nicht immer so ein Thema beim Sidecar-Fahren, wo man dann auch sagt, hey, ich brauche so den Kevin da gar nicht, sondern ich brauche jemanden, der noch viel kleiner, schmächtiger ist und was weiß ich nicht?
Also klar, das kommt immer aufs Setup an. Also ich bin jetzt 1,80 bei 70 Kilo. Das ist jetzt nicht unbedingt super breit. Kann ich mir nicht erlauben. Dann passe ich in die Kombis nicht mehr rein. Meine Freundin hingegen ist bei, ich glaube, 53 Kilo. Also wirklich klein und zierlich. Ist aber eine Setup-Sache und auch eine Sache vom Fahrer. Es gibt Leute, die. Es gibt verschiedene Fahrstile. Genauso wie beim Solo gibt es das auch beim Gespann oder auch, ja, je nachdem, was man für ein Gespann fährt. Es gibt unfassbar gute Leute, die mit leichten Beifahrern sehr gut klarkommen und vielleicht auch ein bisschen weniger Gewicht sich wünschen in den Links- oder Rechtskurven, weil dann der Beifahrer natürlich ein bisschen, ja, wenn der Beifahrer auch einen Fehler macht, verzerrt das Motorrad nicht so. Also wenn ich in den Kotflügel reinfliege, ist es halt was anderes, als wenn es halt nur 50 Kilo sind. Das ist halt eine Absprache, Setup-Sache. Und bezüglich ja, der Absprachen, die man so trifft, klar, man kommt meistens im Winter zusammen, wenn die neue Saison beginnt. Man verliert sein Team, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt immer Gründe aufzuhören oder wieder anzufangen oder so einen Zwischenruhestand zu machen, um mal dann 5 Tage später wiederzukommen. Aber ja, dann fährt man meistens testen. Und probiert das einfach aus, wie es funktioniert, gewöhnt sich aneinander. Das ist auch immer wichtig, sich schon mal aneinander gewöhnt zu haben. So aus der kalten raus ist immer sehr hart. Das geht, das habe ich auch schon gemacht, aber das ist dann anstrengend. Ja, so die Absprachen, klar, im Qualifying, wenn ich einen hinter mir habe oder auch beim Testen hatten wir das schon. Wenn ich hier bestimmte Leute hinter mir habe, dann als Beifahrer kann ich ja immer klopfen. Also ich kann gut nach hinten gucken und ich kann auch immer meinem Fahrer auf den Rücken klopfen, wenn ich ihm was ein Zeichen geben will oder was kaputt ist oder ich ihn nicht mehr kann, das könnte ja auch passieren. Im Normalfall haben wir das dann immer so ausgemacht, einmal auf den Rücken, einmal drauf geklopft, damit er Bescheid weiß, okay, hinter uns ist vielleicht jemand, dem wir gerade nicht unbedingt zeigen wollen, was wir machen. Und dann halt vielleicht mal, wie viele Runden man fährt, für ein Rennen Absprachen treffen. Puh, immer schwierig, weil jeder weiß, wie das ist. Da fahren 20 oder jetzt dieses Jahr in Le Mans 26, 28 Gespanne in die erste Kurve rein. Dieser Plan, der hält bis 50 Meter nach dem Losfahren. Danach ist es eh, ja, nicht Chaos, aber habe ich einen guten Start, hat der links von mir einen guten Start, was passiert vor mir, was passiert hinter mir? Immer schwierig, das dann so mal eben vorzuplanen, weil es ein bisschen unvorhersehbar ist.
Du hast beschrieben, dass du den, ich sag mal, rückwärtigen Verkehr natürlich aus deiner Position gut beobachten kannst. Nun sitzt du vor uns im Isle of Man TT. Hoodie, bist letztes Jahr dort das erste Mal gefahren und willst auch dieses Jahr wieder starten. Es sind nur noch 2 Wochen hin, bis die Trainingswoche beginnt, während wir hier aufnehmen. Und was ich mich im Rahmen gefragt habe, wir haben jetzt gesprochen über Short Track in Anführungsstrichen, also klassische Rennstrecken oder Hängelo, Road Racing ist auch überschaubar, weiß nicht, irgendwas ein bisschen über 5 Kilometer, glaube ich. Und jetzt hast du aber auf der
Ja.
Isle of Man TT einen Kurs vor der Brust, der 60 Kilometer lang ist. Und ich denke, was viele nicht wissen da draußen, ist, dass der Beifahrer ja Großteile der Strecke blind ist, weil er sich natürlich versucht, klein zu machen und nicht sieht, was vor ihm passiert. Und das kann ich mir bei einem Kurs wie Oschersleben noch gut vorstellen, ne, dass man da irgendwie wie so ein Gefühl entwickelt. Bei einem TT-Kurs scheint mir das aber quasi eine schier unlösbare Aufgabe. Ne? Wir wissen ja alle, die ganzen TT-Solofahrer, also Motorradrennfahrer, die spielen über den Winter stundenlang PlayStation, um die Strecke sich einzuprägen. Aber die sehen ja, wo sie hinfahren. Ne? Sie prägen sich das ja visuell ein. Wie muss man sich denn, also grundsätzlich fangen wir klein an, ne, auch das Fahren auf dem Shorttrack lernen vorstellen als Beifahrer. Wie entwickelt man dann so dieses Gefühl, ohne hinzugucken? Und wie macht man das denn next level, wenn man auf der Isle of Man antreten will? Also ist, ich kann mir das einfach, ist für mich unvorstellbar.
Also klar, ich muss die Strecke genauso kennen wie der Fahrer. Der Unterschied ist nach, auf dem Short Track ganz einfach gesagt, du fährst raus, du guckst vielleicht zwei, maximal noch drei Runden hin. Klar, irgendwann kennst du die Strecken eh auswendig. Also ich bin in Oschersleben schon so viele Runden gefahren. Das kann ich blind. Genau, wenn du neu irgendwo hinguckst, kommst, guckst du es dir halt mal zwei, drei Runden an und dann ziehst du irgendwann den Kopf ein, dass du halt aus dem Wind bleibst. In Oschersleben, bestes Beispiel, der dritte Sticker auf der Pitwall, der dritte blaue Sticker, da weiß ich, dann sind wir kurz vorm Bremspunkt. Das ist simpel, das war schon immer so. Ich gucke jedes Jahr nochmal, ob der an der gleichen Stelle ist. Wenn er noch da ist, weiß ich genau, das ist ganz kurz vor der Brücke. Wir bremsen erst nach der Brücke, aber ich weiß, okay, jetzt kommt gleich die Bremse. Für die TT, ja, andere Hausnummer. Ich habe mich eigentlich mehr als ein Jahr darauf vorbereitet. Also ich habe wirklich lange Onboards geguckt. Und ich meine nicht mal fünf Onboards, sondern 150, 200, 300 Runden. Nur Onboards geguckt, meistens beim Sport, auf dem Laufband, was auch immer. Und habe mir quasi die komplette Strecke eingeprägt. Ich habe dazu noch DIN A4-Seiten vollgeschrieben gehabt, mit welcher Kurve wo ist, was ich wo zu tun habe. Also ich habe...
Michel!
Was denn, Jan?
Weißt du, um welches Event ich dich dieses Jahr bisher am meisten beneide?
Nein, welches?
Um deine Premiere mit Continental bei der Präsentation des neuen TKC 80 Generation 2. Du weißt, mein Herz schlägt inzwischen auch für Reise-Enduros und das sah wirklich spektakulär aus.
Das war auch der absolute Hammer. Von perfekten Straßen bis wilde Schotterpassagen war alles dabei und ich konnte den neuen TKC 80 Generation 2 auf der 1300er GS, der Multistrada, der 98 Adventure, der Triumph Tiger und der F900 GS testen. Der Reifen hat mit allen Motorrädern super harmoniert und sieht dabei auch noch mega geil aus.
Eben, aber weißt du, was Continental noch Neues am Start hat und auch ultra aussieht?
Was denn?
Den brandneuen Conti Sport Attack 5.
Stimmt, das reduzierte Profil der neuen Continental-Pelle für sportliche Nakeds und Supersportler sieht richtig aggressiv aus. Sportliche Mopeds waren in den letzten Wochen aber noch nicht so Thema. Was kann denn die Pelle?
Von Gummimischung bis Karkasse ist da alles neu. Mehr Aufstandsfläche und Vertrauen in tiefen Schräglagen, präzises Einlenkverhalten und das neue Profil sieht nicht nur scharf aus, sondern sorgt auch für ein noch schnelleres Warm-up. Apropos scharf, der neue Black Chili Compound bietet herausragenden Grip und sorgt für ein optimiertes Abriebbild beim Rennstreckentraining. Einzigartig bei Continental, die Traction Skin Oberfläche ermöglicht eine extrem sichere und kurze Einfahrzeit.
Kurze Einfahrzeit, schnelles Warm-up und optimiertes Abriebbild beim Rennstreckentraining? Dann ist der Reifen ja auch was für Einsteiger bei unserem Rennstrecken-Event im Juni in Most.
So lange würde ich nicht warten, denn aktuell gibt es für den neuen Conti Sport Attack 5 30€ Cashback, wenn man sich bis zum 31.05. beim Händler des Vertrauens einen Satz des neuen Conti gönnt.
Mega! Und wo kann ich mir den Reifen anschauen?
Alle Infos zur Cashback-Aktion für den neuen Conti Sport Attack 5 findest du wie immer über den Link in den Shownotes.
Freunde gehabt, die vorher schon gefahren sind, die mir da echt geholfen haben. Ja, und dann fährt man, wenn man zur TT möchte, muss man einen Lizenzkurs vorher machen. Beziehungsweise man muss vorher Rennergebnisse haben und dann darf man diesen Lizenzkurs machen. Da durfte ich dann zwei Wochenenden dort verbringen und ich habe nichts anderes gemacht, außer einen Mietwagen, um die Strecke zu fahren. Also den ganzen Tag lang im Auto sitzen und darum fahren. Das Blöde ist, du hast Berufsverkehr, du fährst 30 Meilen und nicht 100 oder 120 oder 130 Meilen an den meisten Stellen. Und man kriegt von der Organisation selbst einen erfahrenen Beifahrer, der schon jahrelang dabei ist, kriegt man dabei gestellt. Da habe ich meine zwei Wochenenden da gehabt. Ja, ganz viel Runden gefahren, abends mit den anderen Newcomern ganz viel Party gemacht und dann noch mehr Runden gefahren. Habe auch einmal fast das erzählt es keinem, aber ich habe diesen Mietwagen fast einmal oben bei Brandywell in die Wand gesetzt. Aber das war auch, weil es hat geregnet und dieser VW ab oder was wir da hatten, das ist so quer gekommen. Ich wusste auch nicht, was passiert.
Wäre auch eine seltsame Anekdote. Die TT auf dem Seitwagen die ganze Zeit abreißen und dann mit dem VW ab gegen die Wand scheppern.
War halt einer zu viel.
Fast war, ja, es war fast so. Also ich habe schon... Ich hatte kurz Puls auf jeden Fall. Naja, und dann kommt man irgendwann dahin, geht durch diese ganze Anmeldung und dieses ganze Processing durch und dann steht man irgendwann das erste Mal da oben und macht seine Newcomers Lap. Die wird geführt. Also wir waren drei Gespanne in unserer Gruppe und ja, die erste Runde wurde geführt. Man denkt dann, ja, das ist eine ganz easy, langsame Runde, aber das ist schon fucking schnell direkt beim ersten Mal. Es gibt Stellen, die sind einfach zu lernen. Also quasi der Start bis runter zur Quarter Bridge, da musst du nichts machen als Beifahrer. Das heißt für mich Kopf einziehen und warten. Du kommst über Argo Sleep drüber. Das ist natürlich jetzt auch schon wieder so. Argo Sleep sind zwei Bodenwellen, die einen quasi als Beifahrer das Gefühl geben, man fällt hinten raus. Also die liften einen so von der Plattform runter. Klar, ich weiß, wie ich mich festpacken muss, dafür bin ich erfahren genug. Ich weiß aber jetzt mittlerweile, nach der zweiten Welle, sind es noch circa 5 Sekunden und dann kommt die Bremse. Also kann ich mir das einprägen, ohne zu gucken. Genauso geht es dann um den Rest des Kurses. Also ich kann die ganze Strecke in- und auswendig und weiß genau, wo was ist. Gerade aber am Anfang denkt man das auch. Aber es gab dann doch den einen oder anderen Moment, wo ich oben durch den Mountain durch bin, kurz vor Windy Corner, die links. Und dann sind wir so da runtergefahren und dann habe ich halt meinen Kopf hochgehabt und habe gedacht, Scheiße, was kommt denn jetzt? Kommt jetzt gleich nach links? Kommt jetzt nach rechts? Wo sind wir jetzt überhaupt? Also man kann da schon schnell verloren gehen, das gerade in den Waldstücken. Ja, zur Not, oder was heißt zur Not? Also, wenn ich nicht weiß, wo ich bin oder gucken muss, dann muss ich halt meinen Kopf hochnehmen. Aber im Großen und Ganzen wird man vorher auch bei diesem Lizenzkurs auch abgefragt, dass man die Strecke im Kopf hat. Also, das muss man auch. Wir haben auch jeden Tag, wenn die TT abends sind, ja immer die Trainings, beziehungsweise nachmittags abends. Und wir sind jeden Morgen in den Sprinter rein und sind nochmal 2 Runden gefahren. Ja, so kommt das dann nach und nach. Klar, im Renntrim, man wird über die Woche eh immer schneller, wird es dann halt auch alles härter. Aber ja, ich finde es, also ich bin eh Road Racing begeistert. Ich war in Imatra, Hengelo, Schleiz, fast überall gewonnen oder irgendwelche Rundenrekorde aufgestellt. Von daher, das Road Racing liegt mir.
Du hast gesagt, du hast ja jetzt dann offensichtlich schon eine lange Historie. Du hast auch gesagt, du bist vor jedem Rennen, also auch normalen Rundkursrennen, immer noch sehr aufgeregt. Das wird sich auch nicht ändern. Hatte denn diese Aufregung bei Road Racing und dann speziell natürlich auch bei der TT nochmal eine andere Qualität? Oder würdest du sagen, nee, ist eigentlich das gleiche Aufregungslevel?
Viel schlimmer. Also, wenn jemand irgendwie nervös ist, generell schon nervös ist oder leicht einzuschüchtern ist, kann er da nicht hin. Also, das ist meine Meinung. Das erste Mal da hochlaufen war die Hölle. Ich habe, glaube ich, kein Wort gesagt. Ich hatte ein super Team um mich rum, die haben von Anfang an gesagt: Mach dir keinen Druck, wenn das nichts für dich ist, dann machen wir Urlaub, wir fahren nach Hause, wir ziehen das nicht auf Zwang durch hier. Dafür ist es einfach zu gefährlich. Ja, aber man kommt dann da hoch auf die Startlinie, da ist es sowieso, also das, man gibt ja sein Motorrad quasi vorher ab. Man geht durch die technische Abnahme 2 Stunden, 3 Stunden, bevor man fährt. Unsere Mechaniker sind oben geblieben und wir sind dann unten bei uns am Zelt, Wohnmobil, einfach geblieben und haben quasi bis 15 Minuten vor Fahren da unten Zeit verbracht, noch eine Onboard geguckt, ganz ruhig gewesen. Ja, und dann läuft man da hoch und das ist wie, ja, ich glaube, man kann sich das vorstellen, wie so dieser Einlauf der Gladiatoren im alten Rom. Man wird da so auf die Schlachtbank hochgeführt. So hat sich das beim ersten Mal auf jeden Fall angefühlt. Und ich habe mir, und das habe ich mir vom ersten Training bis zum zweiten Rennen, und das wird dieses Jahr nicht anders sein, habe ich mir gedacht, warum machst du die Scheiße eigentlich? Warum tust du das jetzt an? Und irgendwann schiebt man dann sein Motorrad halt oben auf der Glen Crutchery Road, also der Hauptstraße durch Douglas, schiebt man sein Motorrad dann Richtung Startposition und bis dahin, ich habe nichts gesagt, ich konnte nichts essen. Ich war wie in so einem ganz komischen Film, nervös bis hinten gegen. Und dann ging es irgendwann los. Klar, der Vorteil ist, bei der Newcomers Lab ist man noch nicht alleine. Bei der zweiten Trainingsrunde ist man dann alleine. Das heißt, man sieht, was passiert, was machen die anderen. Aber ich musste mir, ich glaube, bis Ballygarry, das sind so die ersten 5 Meilen, also 8, 9 Kilometer, habe ich mir das erste Mal gedacht, ey, Scheiße, du machst das jetzt gerade wirklich. Aber das erste Mal kommst du so um so eine Landstraßenlaterne rumgebügelt mit 200 plus und denkst dir, das machst du gerade wirklich. Du bist jetzt echt hier. Also es war dieses Ankommen auch danach, abends, habe ich mich hingesetzt und ich war, körperlich ging es eigentlich, aber ich war von diesem Tag, von dem Erlebnis, ich war geistig einfach, ich lag brach, also ich war ganz, ganz fertig mit der Welt.
Kam denn dann, wenn du sagst, das erste Mal um so eine Laterne da rumgefahren, waren es dann auch Glücksgefühle oder wann setzen die denn jemals ein, dass du die Frage, die da heißt, warum mache ich das Ganze, eigentlich beantworten kannst mit, ja deshalb, weil es geil ist. Wann kommt diese Antwort?
Also am Anfang war es dann halt wirklich da, wo ich realisiert habe, ey, du machst das gerade, das ist ein Lebenstraum. Es gibt eine Handvoll Leute auf der Welt, die das jemals machen können, die Möglichkeit dazu bekommen, die es soweit schaffen. Es war für mich irgendwo, es war nie ein Kindheitstraum, es ist so über die Jahre halt dahin gewachsen, aber ja, es gibt nichts Geileres, als wenn man durch Kirk Michael fliegt auf einer schnellen Runde und man fühlt ja auch, dass man, also man kriegt ein Gefühl dafür, sind wir schnell, sind wir langsam, man kriegt vielleicht auch mal ein Pitboard angezeigt und man denkt sich so, oh, das ist schon geil jetzt. Und dann gerade, wenn man dann natürlich auch über das Ziel fährt, auf der TT ist so, da geht es nicht drum, bist du Erster oder bist du Letzter. Da wird vom Ersten bis zum Letzten wird jeder von den Fans gefeiert. Man kriegt da Applaus. Danach ist man natürlich auch erleichtert. Es fällt so eine gewisse Anspannung ab. Und das ist einfach was ganz Besonderes, weil man das nirgendwo machen kann. Also auf einer Rennstrecke, da kann jeder auf den Trackday gehen. Jeder kann sich da einbuchen, ob Auto, Motorrad, mit dem Seitenwagen, ist gar kein Problem. Aber dann auf der TT durch eine Ortschaft zu blasen, wo wirklich auf dem Boden steht, slow, man fliegt am 30 Meilen pro Stunde Schild vorbei und man hat 140, 150 Meilen auf dem Tacho. Das ist einfach eine ganz andere Hausnummer. Ich glaube, man kann das auch so vielen Leuten erklären, wie man möchte. Und man kann sich auch so viele Videos dazu angucken, wie man möchte. Man muss dahin gehen und man muss sich das angucken. Also es gibt nichts, was damit vergleichbar ist. Ich war selber das erste Mal nach 5 oder 6 Tagen, wo wir schon am Trainieren waren, da habe ich mich das erste Mal an die Strecke gestellt und mir das angeguckt. Und ich habe nach den ersten 5, ich glaube, ich habe bis Michael Dunlop gewartet oder bis Davy Todd, also so die ersten 5, 6, 8 Motorräder. Danach musste ich 5 Schritte zurück und habe mir gedacht, das ist nicht normal. Also das wird keiner erlauben. Wenn man das heute vorschlagen würde, lass das doch mal als Veranstaltung hier in Hessen planen. Also da wird jeder sagen, habt ihr sie noch frisch?
Also du hast ja das genauso beschrieben, wie du das wahrnimmst, wenn du als Zuschauer an der Seitenlinie stehst, ne? Was dich total weggeblasen hat, also und du das selber in Frage stellst, du hast die Nervosität beschrieben, die du hast, wenn du dort an die Startlinie trittst und das, ich sag mal, die Trainingssession oder das Rennen in Anführungsstrichen losgeht, die mit nichts zu vergleichen ist, was du sonst so kennst. Und der Grund dafür ist ja das immense Risiko, das damit einhergeht. Ne? Also es ist ja ein ganz anderes Fahren, es ist eine ganz, ganz andere Strecke, es gibt ganz, ganz andere Bedingungen, die da herrschen, allein schon durch die Länge und die Höhenunterschiede, die es da gibt. Ne? Verändert sich ja Temperatur, Luftfeuchtigkeit, hat ja alles quasi einen Einfluss auf das, was da draußen passiert. Und dann halt alles quasi in unmittelbarer Nähe zu Laternenpfosten, Hauswänden, Bordsteinkanten und Steinmauern. Jetzt ist es ja beim Gespannfahren so, dass man ja zu zweit ist, ne? Und du ja, hast ja auch schon beschrieben, du hast nicht den Einfluss oder keinen Einfluss auf das, was der Fahrer macht und der Fahrer nicht auf das, was der Beifahrer macht. Das heißt, bedeutet ja eigentlich, es ist ein doppeltes Risiko im Vergleich zu einem Solofahrer. Ne? Der kann sich vertun, so sein Problem, oder er kennt es halt auswendig, aber bei euch kann sich ja einer von beiden vertun und es ist trotzdem fatal für beide in Kombination. Wie denkt man darüber nach? Und wenn ja, wie geht man damit um? Also wie verarbeitet man das?
Also schwierige Frage auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich habe das große Glück, ich fahre mit jemandem, dem ich blind vertraue. Wir sind wie eine Familie. Also seine Familie und meine Familie, das geht super einher. Das nimmt natürlich immer viel Druck raus, wenn man einfach schon jemanden hat, dem man blind vertraut. Witzigerweise, beim Fahren ist es irgendwie ganz anders als beim Zuschauen oder beim Vorher-Nachdenken, was könnte passieren, was wäre wenn. Das war alles weg beim Fahren. Da habe ich keinen Gedanken dran verschwendet. Ich weiß aber noch, dass ich irgendwann, hat mir ein Freund gesagt, du musst Bray Hill sehen, weil normalerweise als Beifahrer siehst du es nicht, du musst aber einmal eine Trainingsrunde, musst du gucken, du musst dir das angucken. Und wir kamen an dieser Tankstelle oben vorbeigeblasen und ich gucke und sehe nur, also es geht wirklich, das sieht aus, als würde man von der Klippe fahren. Man sieht nicht, wo man hinfährt. Man hat 200 plus drauf, 230, 240. Und ich habe mir gedacht, nee, Fahrerproblem. Ist nicht mein Problem, ich habe meinen Kopf runtergenommen und bis heute habe ich Bray Hill nie gesehen. Also vom Motorrad nicht. Nur vom an der Seite stehen, ja, aber noch nie auf dem Motorrad. Ich habe ihm einfach vertraut, dass er es macht.
Aber sag mal, wie
Und
oft ist er denn die TT selbst schon gefahren vorher? Der war, oder war das jetzt sein
einmal
erstes
vorher.
Mal?
Also er ist einmal vorher gefahren und ja, das zweite Mal dann mit mir und da war ich dann halt als Newcomer dabei.
Jetzt müssen wir noch verraten, mit wem
Aber
du
wir
eigentlich
kennen.
fährst. Ganz wichtiger Punkt, ne?
Achso, ja, also ich fahre auf der TT mit Wigald Kranburg. Mit dem bin ich ja eigentlich schon 2018 sind wir das erste Mal ineinander gecrashed in Schleiz. Darüber, wir diskutieren immer noch. Es ist noch nicht ausgehandelt, ob das jetzt sein Fehler war oder unser Fehler zu dem Zeitpunkt. Das sollte noch so ein Running Ding. Genau, und dann ja, bin ich aktuell noch so ein bisschen nebenher für das lange Motorrad am Testen und am Trainieren mit dem Tom Eder, der ja irgendwie auch in der IDM da rumschwirrt. Oder Euromoto, wie es jetzt heißt. Mit dem war ich jetzt am Pannonia-Ring. Dem helfe ich ein wenig aus. Und genau.
Wahnsinn, finde ich ultra krass. Und ich glaube, wir könnten über die TT noch 3 Stunden reden, aber es gibt einfach auch noch ganz viele andere relevante Themen, die du nämlich gerade gesagt hast, auch sowas wie Testen, ja, und überhaupt technisch. Du hast vorhin gesagt, hey, ihr fahrt da jetzt auf einer Yamaha R6 oder einer 600-Kubik-Maschine und hast gesagt, hey, zum Glück sind die 1-Liter-Maschinen nicht mehr existent. Offensichtlich gab es sie schon mal, du siehst, ich habe gar keine Ahnung davon. Was hat es damit auf sich? Erzähl uns mal so ein bisschen technisch. Warum gab es die 1000-Kubik-Maschinen? Warum gibt es die nicht mehr? Was befürwortest du daran an dieser Entwicklung? Hol uns da mal so ein bisschen ab.
Ja, als ich angefangen habe, war eigentlich diese kurzen Gespanne, wie sie auf der TT sind, waren immer schon 600er. Oder mal damals 500 Kubik Zweitakt, aber das war vor meiner Zeit. Also, als ich angefangen habe und auch schon so ich sag mal, 10 Jahre davor waren es immer 600er in den kurzen Gespannen, aber auf diesen langen Gespannen für die Grand Prix-Strecken waren 1000 Kubik Motoren. Also, S1000er ER, ja, Yamaha R1, die 1000er Suzuki waren da eingebaut. Man hat sich damals, ursprünglich kam das von der FIM, dazu entschieden, dass man den Hubraum reduzieren oder die Leistung reduzieren möchte, um das Risiko zu minimieren, um Unfälle zu vermeiden. Ja, man sagte, Tausender sind unkontrollierbarer für Fahrer und Beifahrer. Ja, da hat die FIM leider blöderweise ins Klo gegriffen. Der Motor ist leichter, der Schwerpunkt ist viel tiefer, die Kurvengeschwindigkeit dadurch doppelt so hoch. Wir haben uns dann irgendwann angeschafft, dass wir Magnesiumfelgen fahren, weil die einfach nochmal leichter sind. Alle haben den Schwerpunkt tiefer gelegt von den Motorrädern und aktuell, bis heute, habe ich noch den Rundenrekord in Schleiz und zwar mit dem 600er. Also selbst mit bergauf und bergunter waren die 600er dann. Also es gibt natürlich Strecken, da wird ein Tausender immer den Rundenrekord haben. Also ich brauche nur über Aragon nachdenken. Ja, wenn ich da unten ankomme, habe ich mit dem 1000er 280, 285 auf dem Tacho und mit dem 600er 240. Die Kurve danach bin ich mit dem 600er aber schneller. Deswegen auf den kleineren, engeren Kursen sind oft die 600er gleich schnell oder schneller. Auf den größeren, breiteren Kursen, ja, da hat der 1000er einfach einen Vorteil auf den Geraden. Aber es ist halt, gerade schnell fahren kann halt jeder. In den Kurven schnell fahren ist eigentlich das, was man ja als Rennsportler will. Und da ist eigentlich der Schritt gut gewesen, weil man jetzt einfach ein unfassbar konkurrenzfähiges Feld auch hat. Also ich war letztes Wochenende noch in Kroatien beim WM-Lauf und die ersten drei waren, glaube ich, innerhalb von 0,2, 0,3 Sekunden auf die Runde. Also super eng. Und dementsprechend sehr viel gute Grüppchen mit sehr, sehr guten Fights. Was auch für die Zuschauer einfach interessanter ist.
Du hast jetzt quasi die technischen Unterschiede motorseitig beschrieben. Es gibt ja aber auch, weil du das TT-Gespann beschrieben hast, also ich kenne das noch von früher mit Formel 1 und Formel 2. Formel 1 war quasi das lange, wo der
Ja,
Motor,
genau das, ja.
Genau, wo der Motor hinter dem Fahrer sitzt. Und bei den Formel 2 Gespannen, da sitzt der Fahrer quasi um den Motorturm herum. Der Motor ist quasi unter dem oder vor
mehr
dem,
wie ein Solo, ja.
Genau, vor dem Fahrer. Und so ein Gespann fahrt ihr jetzt dann quasi auch auf der Isle of Man. Also du fährst da in einem anderen Fahrzeug auf einem anderen Motorrad, ne?
Ja, genau. Also es sind zwei unterschiedliche Motorräder. Das kurze Gespann, das F2-Gespann, hat auch den gleichen Yamaha 600er Motor, wie wir den auch im Langen benutzen. Die gleiche Elektronik, eine andere Airbox tatsächlich. Dafür dürfen wir auf der TT, also wir fahren trotzdem Standard, weil wir gerne beide Systeme gleich halten. Man kann auf der TT aber tunen, wie man möchte. Also da kann man auch 15, 20, 25.000 Euro in so einen Motor reinstecken, wenn man das möchte. Und da gibt es natürlich die Crows und Burgess haben den Motor dann noch nach vorne gekippt und ein 7-Gang-Getriebe eingebaut. Also da gibt es natürlich, sag ich mal, Richtung Prototypen hin noch viel mehr, aber da reden wir auch über Geld zum, das verdiene ich in 10 Jahren, glaube ich, nicht. Was da an Geld durchgeraucht wurde in den letzten Jahren an Entwicklungskosten. Aber der klassische ist halt, ja, bei dem F2, beziehungsweise kurzem Gespann, halt kürzerer Radstand, Stahlrahmen, weil es auf der TT, das hat man mal probiert mit diesen, ja, Monocoque-genieteten Alublechen, das biegt sich durch, die Nieten fliegen überall raus, weil es einfach so wellig ist und so hart auf das Chassis ist, das funktioniert einfach nicht, das klappt nicht. Und gerade auch an den engen Stellen, man muss sich ja vorstellen, an manchen Stellen auf der TT, wenn man gerade Ramsey Hairpin oder auch in manchen Sektionen, da ist es so schmal, da passen gerade, also mit Glück, zwei Autos nebeneinander. Also aber auch so mit so Ausweichen voneinander schon, so halb in den Dreck fahren. Mhm. Und da ist dann der kurze Radstand auch einfach manchmal besser, um rumzukommen.
Weil du jetzt hast du, Michel, ich vielleicht noch ganz kurz, ja. So das Thema der Technik ja auch schon angesprochen und der ganzen Kosten, die dahinter kommen. Wie ist denn das überhaupt so grundsätzlich mit den Kosten, wenn du sagst, hey, Weltmeisterschaft fahren und so weiter? Was kostet so eine Saison und wer trägt die überhaupt? Wie wird das denn eigentlich verteilt? Weil es sind ja jetzt zwei Leute, Gas geben kann zwar jeder, aber um wirklich zu bestehen auf so einer Weltmeisterschaft, brauchst du natürlich auch den Beifahrer. Da könnte man aber sagen, naja, ich bin jetzt in Anführungszeichen nur der Beifahrer, ich bin nicht der, der das Benzin verbrennt, deswegen beteilige ich mich nicht an den Kosten. Wie wird das so im Fahrerfeld grundsätzlich irgendwie aufgeteilt? Welche Rolle spielen da auch welche Investoren? Wer bringt was wie mit? Und überhaupt die Gesamtsumme von so einer Rennsaison?
Also natürlich ist es immer das Schönste, wenn man alles gesponsert hat. Aber am Ende des Tages gehen 95% des Feldes arbeiten, ganz normal arbeiten, haben eigene Firmen. Meistens liegt das Hauptgeld auf dem Team, was meistens auch eher Richtung Fahrer geht. Natürlich ist das auch eine Absprache zwischen Fahrer und Beifahrer. Also der eine Beifahrer zahlt alle Startgelder, dafür werden die Reifen von jemand anderem gedeckelt und der andere zahlt wieder Sprit. Also das kommt halt auch darauf an, was man für Sponsoren hat. Es gibt Leute, die können davon leben, ganz wenige. Da passt es halt von den Sponsoren her. Da werden auch mal Gelder an den Beifahrer bezahlt. Das ist aber der seltenste Fall. Also im Bestfall zahlen einfach beide das, was sie können und man kriegt es irgendwie hin, dass man damit auf die Strecke kommt und fahren kann. Aber wie gesagt, Sponsoren sind das Wichtigste und Größte. Also so ein Satz Reifen kostet 1.200 Euro. Und bei einem WM-Lauf brauche ich unter zwei Reifen gar nicht, da brauche ich da nicht hinfahren. Also zwei Sätzen Reifen brauche ich nicht hinfahren. Und man kann sich da so am Wochenende Kosten in Höhe von 5.000 Euro vorstellen.
Pro Kopf? Circa. Ja. In Summe oder
zusammen?
Also zusammen,
Team.
Okay.
Ja. Fürs Team schon, wenn man nichts kaputt macht. Mhm. Wenn man schlechte Wochenenden hat, dann kann das auch leider mal Richtung 20.000 Euro gehen. Das ist dann halt, ja. Boah. Das ist halt auch ein Teil des Rennsports. Und die TT, ich kann keine genauen Zahlen sagen, aber wir haben ein ganz neues Motorrad von unseren Sponsoren bekommen, was unfassbar dankbar, wo wir unfassbar dankbar für sind, aber das kostet richtig Geld. Alleine Fähren, dahin kommen, mit allen Mann, mit dem ganzen Material, Plus dann da fahren. Also wenn es gut läuft, am Trainingstag verbrauchen wir ja alleine schon zwischen 20 und 25 Liter Sprit für zwei Runden. Natürlich nur super Plus. Wenn man das mal auf zwei Wochen hochrechnet, das ist schon alleine an nur Spritkosten fürs Motorrad, ohne irgendwas anderes, schon sehr viel. Also kann man schon sehr viel Geld verbrennen.
Aber wie handhabt ihr das jetzt beispielsweise mit der Sturzkasse? Also angenommen, du segelst jetzt ab, machst deinen Job nicht richtig und deswegen jodelt der Fahrer irgendwo rein, dann könnte man ja sagen, hey, das hast du aber schön verschuldet, Kevin, jetzt musst du aber mal ran.
Schwierig, das so zuzuweisen.
Ja,
im besten Fall mache ich einfach keine Fehler. Das ist so meine Herangehensweise. Im besten Fall nichts kaputt fahren, das ist immer gut. Ja, ist halt schwierig. Man muss das immer als Team abschätzen. Ich glaube, man muss damit sein, also jedes Team handelt das auch anders ab. Also je nachdem, was man für Sponsoren hat, je nachdem, wie der Background ist, je nachdem, was auch der Schaden ist, muss man einfach darüber reden, was kann man machen.
Aber wir können festhalten, auf jeden Fall, dass es nicht irgendwie günstiger ist als der Einzelsport, höre ich so raus, weil es halt so viel Prototypen sind.
Definitiv nicht.
Also es ist nicht so geteilte Kosten. Also wenn ihr da draußen Pfennigfuchser seid und denkt, hey, ich mache günstig Motorsport, ich gehe auf Sidecar, dann ist die Rechnung, glaube ich, nicht aufgegangen. Michel, du wolltest was sagen, bevor ich dir wieder in den Mund gefallen bin.
Ja, also tatsächlich zwei Sachen an der Stelle, die damit so ein bisschen einhergehen, auch um das nochmal so ein bisschen einzuordnen. Frage Nummer eins, was kostet denn eigentlich so ein Gespann? Wo liegt das denn preislich? Ne? Jan hat es gerade angedeutet, der Motor ist ja mehr oder minder das Einzige, was, ich sag mal, Stock ist. Ansonsten sind ja, also ich kann mich noch erinnern, früher gab es Louis Christen, also LCR. Also als,
gibt's immer
als,
noch.
Gibt's immer noch so als Gespannbauer oder als Rahmenkonstrukteur vielmehr. Und wenn ich so ein, und die Verkleidungen sind ja inzwischen vermutlich auch irgendwie aus GFA, wenn nicht sogar Kohlefaser, du hast Magnesiumfelgen angesprochen, du hast einen Satz Reifen angesprochen. Wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, so ein Motorrad kostet 45.000 Euro, mal grob geschätzt, ne? Motor.
Ein gutes gebrauchtes, ja. Ein neues brauchen wir über 45.000 nicht reden.
Wirklich?
Also, wenn wir hingehen und das volle, das ich sag mal, das rundum, ich möchte von heute auf morgen möchte ich das volle Paket haben, dann reden wir da eher so für ein komplett neues, aufgebautes Gespann mit vielleicht einem Ersatzmotor dabei. Also man muss ja immer berechnen, so ein Motor im Gespann, der geht eher mal kaputt als in einem Solo, weil der einfach unfassbar viel ziehen muss und halt auch unfassbar beansprucht wird. Also wer sich da mal eine Onboard von mir oder auch anderen anguckt, das hört man einfach. Also diese 600er Motoren, die werden schon am absoluten Limit gefahren. Ja, ich würde so eher Richtung 80.000, 85.000 Euro tendieren. Für ein neues, perfekt aufgebautes Motorrad. Man kriegt aber auch gute Gebrauchte, vielleicht ein paar Jahre älter, vielleicht nicht die beste Verkleidung. Man braucht zum Anfang und auch in der WM, braucht man nicht Magnesiumfelgen. Es ist nicht unbedingt die Voraussetzung, dass man Magnesiumfelgen hat, um WM zu fahren. Einsatz Magnesiumfelgen liegen wir bei 6.500, 7.000 Euro für drei Felgen. Also Kosten-Nutzen-Faktor ist halt auch immer eine Frage. Klar, so rotierende Masse, die ist nochmal leichter. Aber ich weiß auch, dass viele von den ganz schnellen Jungs auf Aluminium fahren.
Okay.
Elektronik ist teuer. Das ist halt auch immer so. Viele vergessen, dass so ein Steuergerät mit dem ganzen Drum und Dran, Kabelbaum etc. sehr teuer sein kann. Das Chassis, Bremsanlage, wir fahren ja quasi auf Formelwagen, Bremsanlagen, das ist auch nicht unbedingt billig. Ja, und dann, wie schon angesprochen, Verkleidung, Unterboden, Kotflügel, das kann alles aus komplett gebackenem Carbon mittlerweile sein. Das gibt's und geht auch. Da reden wir dann natürlich aber auch über andere Verkleidungspreise, als wenn ich eine gebrauchte, vielleicht schon einmal gecrashed und wurde mit GFK geflickt. Das geht auch immer. Ist auch ein probates Mittel, um einfach Kosten zu sparen, weil jedes Jahr sich da ein neues Motorrad hinstellen, das macht keiner. Das kann auch keiner. Also dafür ist der Sport einfach nicht groß genug und das geht auch nicht. Ich sag mal, wer anfangen will, wer einsteigen will, es gibt immer die Möglichkeit, zu Trackdays zu kommen und ich sag mal, das mal auszuprobieren. Auch für kleines Geld auch mal zu fahren oder als Beifahrer das auszuprobieren. Im besten Fall bringt man ein Lederkombi mit, hat vielleicht mal 50 Euro für die Kaffeekasse dabei und dann kann man mal seine 5 bis 10 Runden oder so mal mitdrehen. Man braucht keinen neuen Satz Reifen als Anfänger. Das ist alles erst auf einem bestimmten Niveau, wo das dann notwendig wird, um dann die letzte halbe Sekunde rauszudrücken. Aber generell in dem Sport probieren halt alle, es so kostengünstig wie möglich zu halten und das Feld voll zu kriegen, weil es ist einfach sehr teuer und die meisten zahlen halt irgendwo auch aus der eigenen Kasse.
Ja, ja. Zahlen aus der eigenen Kasse, du hast eure Sponsoren erwähnt. Jetzt kannst du an der Stelle auch mal adressieren, wer das tatsächlich ist. Wer sind denn eure Sponsoren? Denn wir sind ja, wie vorhin schon angesprochen, in einem extremen Nischenbereich. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es natürlich da schwierig ist, die Sichtbarkeit zu generieren, dass überhaupt Sponsoren auf eine gewisse Art und Weise interessiert sind. Umso wichtiger ist es, dass, wenn du jetzt hier quasi in unserem Rahmen schon die Plattform hast, das vielleicht auch einfach mal erwähnst, ne? Weil die sind ja jetzt als eure Unterstützer mit dabei, dann bin ich A, neugierig und B, ist eine super Gelegenheit, um die auch einfach mal
also,
hier zu nennen.
Wir haben, vielleicht sagt es dir auch noch was aus deiner Zeit, wir haben einmal Eckhard Rösinger bei uns an Bord, selber Gespannfahrer gewesen, selber Beifahrer gewesen, selber die TT gefahren, hat seine eigene Rennserie. Und ich glaube, der liebt es einfach, der kommt da nicht weg. Glücklicherweise hat Wigert seine Tochter geheiratet und dadurch kamen wir halt irgendwie so in den Kontakt, lass uns doch mal alle zusammen die TT fahren. Dann noch Uwe Schuster, das sind so unsere zwei größten Sponsoren. Der Rolf, das auch steht auch immer bei uns auf dem Motorrad, immer fragen die Leute, wer Rolf ist. Steht vorne auf dem, ist quasi eine Privatperson. Das sind so die drei, Hauptleute, die sich auch um das Gespann kümmern während der TT und auch in der Vorbereitung und Nachbereitung von allen möglichen Rennen. Also sind ja jetzt auch schon ein paar Mal Testen damit gewesen, dieses Jahr, wie auch letztes Jahr schon. Letztes Jahr war noch auf dem alten Motorrad, dieses Jahr schon auf dem neuen. Ich glaube, Geld ist das eine, was die an Arbeitsstunden da reinballern. Also ich glaube, 300 Stunden mal ebenso nach der Arbeit noch in 2 Monaten da reinstecken, das ist schon eine Hausnummer, was die Jungs da abgerissen haben und das Motorrad läuft 1A, also es ist Top-Notch-Material, was wir da haben. Jetzt müssen wir beides halt irgendwie richten. Die drei Jungs kommen auch alle mit auf DTT. Natürlich haben wir noch ganz viele andere, kleinere Sponsoren, wir probieren so gut wie möglich auf Social Media und überall zu vertreten. Es sind viele viel Zeug hilft halt auch, ja. Auch T-Shirts, Kappen, Pullis kaufen hilft immer. Genau, und zum Beispiel, wir kriegen unsere Veleda-Kombis gesponsert. Da bin ich seit Jahren dabei. Dann haben wir einen Helmsponsor für die Isle of Man, habe ich Aral, die ja
Leder-Kombi ist dann
auch seit Vintex? Jahren benutzt. Genau, Leder-Kombis sind von Vintex. Ich arbeite mit den Leuten von Vintex seit 11, also eigentlich seit Anfang an fahre ich Vintex-Lederkombis und bin da ultra glücklich drüber, ultra happy. Da mittlerweile weiß ich, dass die immer perfekt auf Maß sitzen. Da brauche ich die eigentlich nie auszuprobieren. Das ist schon sehr schön.
Super interessant, das auch nochmal zu hören. Wenn ihr also Geldgeber sein wollt und Kevin hier unterstützen wollt, dann schaut mal bei ihm auch auf dem Kanal vorbei. Da gibt es sicherlich mehr Informationen, die verlinken wir euch hier. Jetzt wollte ich aber nochmal auch für die Leute da draußen das Thema aufnehmen, das du angesprochen hast, nämlich einfach auch mal selbst testen. Du hast gesagt, das kann man auf Trackdays, wenn man die Leute vielleicht mal anspricht und da auch offen rangeht und sich dann da auch an der Kaffeekasse ein bisschen beteiligt. Was mich aber total interessiert, auch nochmal so technischer Natur, du hast gesagt, ja okay, der Motor aus einer R6, aber letztendlich wird ja schon alles umgebaut von Felgen, Reifen und so weiter her. Kann denn jemand, der super gut Motorrad fährt, deshalb auch so ein Gespann fahren? Du hast ja beides gemacht. Du hast ja die Erfahrung mit den kleinen Pocketbikes und so weiter. Aber es ist ja doch eine ganz andere Fahrdynamik. Kann man das oder fängt da jeder irgendwie wieder bei Null an?
Also bei Null definitiv nicht. Nee, ein Gespann ist kein, also ich bin mein letzter Fahrer, mit dem ich letztes Jahr britischer Meister wurde, kam aus dem Autofahren, der kam vom GT3 Sport, der konnte ein Gespann sehr schnell fahren, der hat es aber am Anfang auch ziemlich oft zerscherbelt, also da war ich zum Glück noch nicht dabei, ja, mit mir ist alles super gewesen, da ist er unfassbar gut gefahren, aber er hat keine Rücksicht auf den Beifahrer genommen, weil es war halt gewohnt vom Auto, ich lenke ein, passt schon. Das war auf jeden Fall der härteste Job, den ich hatte als Beifahrer. Aber es war auch sau schnell. Also es wird halt auch nicht einfacher, wenn man schneller wird. Das ist so ein Trugschluss, den manche haben. Generell, man hat genauso einen Gasgriff, man hat genauso eine Kupplung. Wir haben aber eine Zentralbremse. meistens auch beim Gespann, im Gegensatz zum Solo-Motorrad, haben wir Bremse und Schaltung vertauscht. Also wir haben auf der rechten Seite die Schaltung. Das muss nicht, aber das haben die meisten so. Auf der rechten Seite die Schaltung, auf der linken Seite den Bremsfuß. Es gibt aber auch ganz, zum Beispiel mein Autofahrer, wieder bestes Beispiel, der hatte Button-Shifting. Also der hat am Lenker zwei Knöpfe gehabt, die er bedienen konnte, und hat nur Button-Shifting betrieben. Da ist sehr viel Raum für Individualisierung, auch was den Lenker angeht. Ja, glücklicherweise durfte ich ja letzte Woche noch am Pannonienring testen, ob Tom Eder auch gespannt fahren kann. Offensichtlich kann er das. Die Rundenzeiten waren recht stark im Vergleich zu dem, was so die WM-Spitze da fährt. Da waren wir nur so, ja, 2 Sekunden, 3 Sekunden weg. Also
Krass.
fürs zweite, dritte Mal fahren. Ja, das Supersportfahren über, ich weiß nicht, 15 Jahre, was er jetzt macht, hat wahrscheinlich schon was gebracht. Also das geht. Und genauso geht das als Beifahrer. Also als Beifahrer, natürlich, das ist für viele erstmal am Anfang ein großer Step, jemandem zu vertrauen. Aber die meisten, die es einmal gemacht haben, fanden es eigentlich immer geil. Also ich habe von meiner Mutter über gute Freunde, habe ich da schon alles Mögliche an Leuten mit draufgesetzt. Und keiner kam wieder und hat gesagt, oh nee, das ist scheiße, nee, das macht mir keinen Spaß. Also alle waren geflasht, fanden es total geil, hatten danach doppelt so viel Respekt und ja, waren sehr happy über die Möglichkeit. Und ja, was das auch angeht, wer das probieren möchte, ihr zwei seid auch gerne herzlichst eingeladen. Ende des Jahres am 1. Oktoberwochenende ist in Oschersleben das Sidecar-Festival. Da fährt Klassik, Weltmeisterschaft, die Sidecar Trophy, der Northern Sidecar Cup, da fährt alles, was gespannt ist eigentlich. Und da gibt es Taxifahrten, da kann man sich anmelden. Wer da Fragen oder Interesse hat, kann sich auch gerne direkt einfach an mich wenden. Also für euch oder auch Zuschauer. Kriegen wir alles hin, ja. Und dann schmeißen wir euch da hinten so auf so ein Gespann drauf und dann könnt ihr euch mal auch das Leben anders angucken.
Klingt sehr, sehr
Also
gut.
nur um das mal im Vergleich zu setzen, ja, ich weiß nicht, was ihr mit der Solo auf der in Oschersleben mal so gefahren seid, aber eine 1,30 in Oschersleben im Gespann geht.
Oh, krass. Ja, das ist,
Alter.
und 1,30 ist halt mit dem Motorrad schon richtig, richtig flott. Also das,
Ja.
also
Aber
auf
600er
Hobby-Niveau.
auch, ne?
Ja,
Also
ja,
noch nicht
ja.
die großen.
Ja. Wahnsinn. Du hast jetzt zum Schluss das Thema Touristenfahrten, Taxifahrten, das mal ausprobieren, mal angesprochen, bringt mich jetzt zum Schluss unserer Aufnahme auch nochmal mit dem Blick Richtung Zukunft. Ne? Ich habe mitbekommen, dass wir jetzt mit dir vermutlich eines der letzten größeren Gespräche in der Zeit als aktiver Passagier, aktiver Rennfahrer geführt haben, weil du deine Karriere mehr in den beruflichen Bereich lenken möchtest, da jetzt einen neuen Weg eventuell beschreiten willst. Und das schafft natürlich eine Lücke, ne? Du bist jetzt in den letzten 11 Jahren sehr, sehr aktiv gewesen, auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Wie sieht es denn grundsätzlich mit dem Nachwuchs aus und was würdest du denn gern an potenzielle Interessenten am Seitenwagen-Rennsport adressieren? Was möchtest du denen jetzt zum Schluss denn noch mitgeben, um vielleicht dein Erbe so ein bisschen weiterzutragen und den Sport auch am Leben zu erhalten?
Also ja, generell hast recht. Ich werde zum Ende des Jahres, werde ich wohl oder übel, ich möchte, ja, ich nenne es Ruhestand, aber wer weiß, wie lange der hält. Ich werde beruflich einfach nicht mehr die Zeit haben, in 27 beziehungsweise respektive 28 voll an den Start zu gehen für eine ganze Saison. Das wird nicht klappen. Ob ich hier und da mal zum Fahren komme, das werden wir sehen, das hoffe ich. Also ich würde mich freuen, immer noch mal testen zu können, Leuten aushelfen zu können und ich werde auf der Rennstrecke nicht fernbleiben. Meine Partnerin macht, wie gesagt, den gleichen Sport. Also so ganz weg werde ich davon so oder so nicht kommen. Egal, was ich da probiere. Was ich an alle Leute geben kann, die das mal machen wollen, das interessant finden, das cool finden. Punkt 1, kommt hin, sprecht die Leute an. Die meisten Leute sind super freundlich, werden euch helfen oder euch auf irgendwen verweisen, der euch helfen kann. Glaubt an euch, ja. Ist kein Meister vom Himmel gefallen, auch wenn man mal runterfällt. Ja, einfach wieder drauf, einfach weitermachen. Ist jedem mal passiert. Auch Verletzungen tun auch mal weh, da muss man dann durch. Das ist halt so. Also ich musste neulich noch selber jemanden im Bett trösten, der in Brands Hatch vom Motorrad gefallen ist und danach den Tag trotzdem gefahren ist. Also das tut dann auch den Leuten weh, die vielleicht mal ein bisschen schneller schon waren, die fallen auch runter. Wie es um den Nachruf steht, ich glaube, wie überall im Motorsport, auch in Deutschland gerade, es ist schwierig. Also wir suchen eigentlich händeringend nach Beifahrern, wie Fahrern, Leute, die Bock auf den Sport haben. Ist finanziell immer eine Sache, aber vieles kriegt man auch hin. Man muss mit Leuten reden, man muss mit Teams reden, man muss sagen, was man kann, was man nicht kann. Wenn man da von Anfang an offen und ehrlich ist, dann findet man da einen Weg. Und ich glaube, dass viele Leute auch gerne hilfsbereit sind, wenn man zeigt, dass man da halt Bock drauf hat. Dass man einfach Bock drauf hat, zusammen sowas zu machen. Also auch für jemanden, der sein. Also wir haben auch Leute, die mit ihrer Partnerin fahren, mit ihrem Bruder fahren oder halt auch einfach nur gute Freunde. Ja, und das Fahrerlager bei uns ist noch sehr greifbar. Es ist wie eine große Familie. Jeder kann vorbeikommen. Im Normalfall wird einem die Technik erklärt, auch vom WM-Team. Das ist eigentlich nie das Problem. Und man kann da eigentlich immer ausprobieren. Also sind alle Leute herzlich willkommen bei uns und jeder, der sich da mal Bock hat, mit auseinanderzusetzen oder mal vorbeizukommen. Ich bin da gern Ansprechpartner. Ich habe jetzt sowieso mich schon dazu entschlossen. Auch in Rijeka war ich nur als Zuschauer da. Ich habe dann Kameras gemacht und Interviews geführt mit anderen Leuten für die FIM. Und ich glaube, in 3 Teams irgendwelche Sachen am Setup geändert. Ich glaube, das Fahrerlager ist generell sehr hilfsbereit und offen für Leute, die in den Sport einsteigen wollen.
Diesem Schlusswort und diesem Appell, da mitzuwirken, wollen wir gar nichts mehr hinzufügen, denn das hat die Folge, wie ich finde, sehr, sehr abgerundet. Kevin, vielen herzlichen Dank, dass du uns all diese Einblicke in dein Leben, in diesen Sport, in diesen ganz besonderen Sport gegeben hast, hautnah das mitzuerleben, auf die Ohren zu bekommen. Wir drücken dir auch für den Ende oder für das Ende dieser professionellen Saison natürlich nochmal ganz fest die Daumen und mögest du die doch erfolgreich zum Abschluss bringen und danach deine berufliche Karriere hoffentlich genauso erfolgreich weitersetzen. Und ich glaube, alle freuen sich, wenn sie dich dann nochmal, egal ob als Tester oder als Experte am Streckenrand, sehen können. Das sei uns, das sei dir auf jeden Fall zu wünschen. Ich bedanke mich an der Stelle. Michel, wie immer gebühren dir dann eigentlich auch die letzten verabschiedenden Worte. Ich bin schon mal raus. Ciao.
Ja, Kevin, natürlich auch von meiner Seite. Toi, toi, toi für den letzten Einsatz auf der Isle of Man. Ich denke, somit das größte Rennen, das man sich in deiner Position überhaupt vorstellen kann. Jetzt zum zweiten Mal. Und ich drücke natürlich die Daumen, dass du das so abschließt, wie du bzw. ihr euch als Team euch das wünscht. Und komm gesund wieder. Wir freuen uns dann vielleicht auf ein Treffen in Person. Du bleibst ja dem Sport treu und wir sind ja doch das eine oder andere Mal in den Fahrerlagern unterwegs. Da können wir uns dann auch persönlich austauschen. Und auch für die Zeit danach sind von meiner Seite natürlich fest die Daumen gedrückt. Du hast mir vorhin erzählt, was du dir wünschst. Ich hoffe, das klappt und dass du bald in einer anderen Kiste sitzt und abheben kannst. Also viel Erfolg an der Stelle und vor allen Dingen vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns und unseren Zuhörenden hier die Geschichte, die spannende Geschichte um das Thema Sidecar Racing näher zu bringen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gut, dass wir das Kapitel jetzt schließen konnten, dass du als Beifahrer irgendwann mal angefangen hast im Podcast. Freut mich, wenn es euch gefallen hat. Und wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns auf der Rennstrecke und dann zeige ich euch mal, gerade dir, Jan, gerne mal, wie das ist als Beifahrer.
Ich weiß nicht. Wir können uns das von außen mal anschauen, ob ich diesen Schritt machen würde wie du. Da habe ich so ein paar Fragezeichen hinten dran, auch wenn ich die Motivation und die Begeisterung wirklich lebhaft hier auf die Ohren bekommen habe. Also vielen Dank nochmal an euch da draußen. Alles Gute, bleibt uns gewogen, gute Fahrt allseits. Bis zum nächsten Mal. Das war's mit dieser Folge Gasgeflüster. Auf bald und tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Ja.
beste Motorrad-Podcast.